Papa, wir strecken uns aus heute Morgen. Wir strecken uns aus nach dir, nach deiner Gegenwart, nach deiner Herrlichkeit. Du bist der unverwandelbare, der unveränderbare Gott. Danke, dass du immer derselbe bist. Papa, wir verändern uns. Wir sind mal gut drauf, mal schlecht, mal sind wir nah bei dir, mal ferne, aber du bleibst immer gleich. Und ich bin so froh, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Dein Ja ist ein Ja und dein Nein ist ein Nein. Und danke, Herr, dass wir immer mehr lernen dürfen, so zu denken wie du, so zu reden wie du und dass dein Wort in uns immer mehr Substanz gewinnt, uns immer mehr verändert in das Ebenbild des Christus. Wir sind ein Bruder und danke, dass du, ja, deinen Sohn gegeben hast, um uns zu erlösen. Danke, dass wir frei gemacht sind in Christus Jesus zu jedem guten Werk. Und danke, dass du uns über das hinaus deinen Geist geschenkt hast, der uns in aller Wahrheit führt und leitet. Danke, Papa, für diese Liebe. Danke für deine Gnade. Danke für ein gutes Jahr 2025, weil du mit uns bist und weil du derselbe bleibst. Halleluja. Halleluja. Amen.
Amen.
Halleluja. Amen. Ja, wow. Ja. Später. Zeugnisse machen wir zum Schluss. Hab den Eindruck, machen wir am Ende. Ja, wir sind in einer verrückten Zeit, gell, Leute? Wir sind in einer Zeit, die sehr turbulent ist. Ich glaube, dass Gott uns so sehr zeigen will, dass er derselbe ist, dass er sich nicht verändert, dass er bei uns bleibt und dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Leute, ist so wichtig, dass wir das verstanden haben, weil im gleichen Maß wird der Teufel sich nicht verändern. Der wird nicht lieber, der wird nicht netter, der wird nicht freundlicher. Er bleibt böse. Er ist böse, er bleibt böse und er hasst dich. Eigentlich müsste ich sagen, er hasst Christus in dir, weil du bist ihm eigentlich wurscht, du bist keine Gefahr für ihn. Aber Christus in dir ist eine Gefahr. Und wenn Christus in dir stark ist, dann wirst du eine starke Gefahr für ihn. Ist Christus Jesus in dir schwach, bist du eine schwache Gefahr für ihn. Ich könnte auch sagen, lauwarme Christen, die interessieren ihn nicht. Er fokussiert sich voll auf die, die mit Christus brennen. Könnt ihr euch das vorstellen, ein wenig, oder? Ihr kennt das wahrscheinlich. Freitagnacht hatte ich wieder Besuch von Mr. S. persönlich. Oh, habe ich mich geehrt gefühlt. Habe ich gedacht, oh, nicht schon wieder. Und er kommt ja nie, dass ich ihn sehe. Ich sehe ihn nicht, aber ich spüre ihn. Ich spüre ihn und ich höre ihn reden. Und ich nehme seine Gegenwart wahr. Wenn Jesus in den Raum kommt, dann ist der Raum erfüllt mit Frieden, mit Liebe, mit einer wunderbaren Wärme, mit einer Hoffnung, mit einer Freude. Das ist unbeschreiblich. Kommt Satan in den Raum, ich nenne es jetzt mal so, passiert das Gegenteil. Ich habe mir echt mal aufgeschrieben, wie es mir Samstag ging, wo ich aufgewacht bin. Da war Panik. Ich war in Panikattacken. Mein ganzer Körper bebt, mein Herz, mein Puls geht hoch, wenn er kommt. Ich merke so, ich bin in einer Panik, die ich gar nicht will, die ich auch gar nicht brauche. Und diese Panik ist nicht, weil ich Angst vor ihm habe, sondern die Panik kommt, weil mein Körper, meine Seele auf seine Gegenwart reagiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht wie wenn so ein ganz großer Mafia-Boss kommt und du weißt, irgendwie mag der dich nicht. Und jetzt steht er vor dir und du spürst so, eigentlich hast du keine Angst vor ihm, aber du hast so, was macht er jetzt mit mir? So dein Körper reagiert so, versteht ihr? Mit Zittern, mit Nervosität. Du kannst es gar nicht kontrollieren. Und so reagiert mein Körper mit Panik. Ekel überkommt mich, wenn er da ist. Ich spüre Ablehnung in einem Maß, wo ich denke, Gott ist nicht mehr da. Ich möchte weglaufen und kann nicht. Ich möchte schreien, ganz oft möchte ich schreien und befehlen, mein Mund ist zu. Das ist unfassbar. Dann spüre ich ein Erbrechen, ich kriege einen Brechreiz, wenn er da ist. Ich spüre ein Würgen, mein Körper würgt, mein Magen-Darm-Trakt reagiert, ist heftig, oder? Dann möchte eine Furcht mich übernehmen, die mich lähmen will, Schrecken überkommt mich. Eine Ohnmacht, ja. Und das alles, was mein Fleisch wahrnimmt, und ich bin ja noch im Fleisch, solange ich noch hier auf Erden bin. Angst will kommen, Verzweiflung und Horror. Blanker Horror. Kein Horrorfilm und keine schlimme Filmszene kommt daran, an dieses Erleben, wenn er da ist. Und ich habe so gedacht, boah, krass. Ist echt heftig. Ihr habt den ganzen Samstag gebraucht bis späten Nachmittag, um mich zu erholen. Mein Körper, nicht mein Geist. Mein Geist ist topfit. Ich weiß, er hat keine Macht über mich. Ich habe auch keine Angst vor ihm. Aber mein Körper reagiert, meine Seele reagiert auf seine Gegenwart. Verstanden? Und dann habe ich so im Stillen gedacht, ey, wow, das ist ja krass. Genau so ist es in der Hölle, und zwar permanent. In der Hölle ist seine Gegenwart permanent da. Die Leute in der Hölle, ich lese euch nochmal schneller vor, die haben permanent Panik, Ekel, Ablehnung. Sie möchten weglaufen, können nicht. Sie möchten schreien, können nicht. Sie möchten erbrechen, können nicht. Sie haben Würgereize, sie haben Furcht. Sie erleben den Schrecken, Ohnmacht, Angst, Verzweiflung, Horror den ganzen Tag. Das ist sein Programm. Und wenn er kommt, bin ich nicht happy. Aber nochmal, es bestätigt nur, dass ich richtig bin. Amen. Es bestätigt nur, dass ich richtig bin. Ist interessant, oder? Wir lesen in der Bibel nicht, dass Satan zu Buddha kam oder zu Mohammed, obwohl er da auch war. Aber wir lesen, er kam zu Jesus und er bot Jesus an, wenn du niederfällst, mich anbetest, dann bekommst du alles, was du dir wünschst. Obwohl es ja alles schon Jesus gehörte. Er ist böse, er bleibt böse und unser Fokus muss wirklich auf dem Papa sein. Du musst auf ihn schauen und dich disziplinieren und sagen, nein, 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 der Vater wird mich weder verlassen noch versäumen. Und ich bin dann immer froh, wenn ich aufwache und merke, wow, ich bin raus aus dem Traum. Gott sei Dank war es nur ein Traum. Er kann mir nichts, er kann mir nicht schaden. Er kann mich nur erschrecken. Das kann er gut. Das macht er auch bei dir. Mit Schreckensnachrichten, mit Horrornachrichten, mit Weltuntergangsszenarien. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Und der Christus in mir ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Heute habe ich ein Wort, das habe ich schon ein paar Mal gepredigt. Und ich habe so die letzten Tage, seit letzten Sonntag eigentlich, habe ich den Herrn gefragt, Herr, ich möchte nächsten Sonntag ein gutes Wort für das Jahr haben. Ein Wort, was euch ermutigt, ein Wort, was euch Kraft gibt, ein Wort, was euch den Glauben stärkt. Und ich war so gespannt wie ein Flitzebogen, was das wohl wird. Gestern habe ich gefragt, vorgestern nichts, nichts, nichts. Dann heute Nacht bin ich um 5 aufgestanden oder heute Morgen bis um 6 nichts. Ich denke so, Herr, das gibt's doch nicht. Irgendwas muss doch kommen. Und dann habe ich mich erinnert, wo ich Freitagnacht ins Bett bin, habe ich was gebetet. Ein Gebet, was ich liebe, was ich oft bete. Und auf einmal kam das heute Morgen so plopp, predigt es heute. Dann habe ich gedacht, Herr, das habe ich doch schon ein paar Mal gepredigt, das wird die Leute langweilen. Und da sagt der Herr mir einen Satz, den ihr gerade euch gesagt habt. Wahrheit wird nie alt. Wahrheit wird nie alt. Wahrheit wird nie alt. Und da habe ich so gedacht, wow, krass, das stimmt. Ich kann euch das noch 100-mal predigen und das wird nicht alt, schlecht oder deswegen weniger wert. Wahrheit bleibt stabil. Wahrheit ist die Wahrheit. Und heute schauen wir uns eine Geschichte an über König David. Und in dieser Geschichte wirst du König David entdecken. Du wirst Christus entdecken und du wirst dich als neue Schöpfung entdecken. Und die Bibel ist so der Hammer, dass Leute hunderte Jahre, bevor etwas geschah, das aufschreiben, es kommt als Wort Gottes in die Bibel, damals noch die Tora. Und wir lesen es heute aus der Sicht der neuen Schöpfung. Wir haben den Geist der Wahrheit in uns. Wir sind nicht Leute, die Teil Wahrheit haben, wir haben den vollen Zugang zur vollen Wahrheit. Weißt du das? Die Leute im Alten Bund hatten immer nur einen bestimmten Bereich, der ihnen offenbart wurde. Du als neue Schöpfung hast den Heiligen Geist in dir, der kommt nicht und geht, der kommt nicht und geht, der bleibt. Wenn du von Neuem geboren bist, bleibt der Heilige Geist in dir in Ewigkeit. Und damit bist du in der Lage, diese Krypto-Nachrichten Gottes zu entschlüsseln. Das Wort Gottes kann man lesen und trotzdem nichts verstehen. Bevor ich von Neuem geboren wurde, habe ich oft in der Bibel mal ja, nicht gelesen, reingeschaut und habe gedacht, ich verstehe überhaupt nichts. Ich weiß noch, das letzte Mal, bevor ich mich bekehrt habe, habe ich im alten Bundesgeschlechtsregister aufgeschlagen. 2 Seiten und der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den und nach einer Seite, Mann, ist das eine Zeugerei. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wen interessiert es? Für was ist das? Ich verstand nichts. Ich weiß heute, dass es wichtig ist, weil Gott ein Vater ist. Und ein Vater stellt sich zum Sohn. Und der Vater zum Sohn und der Sohn zum Sohn und der Vater zum Sohn und so geht es weiter. Es ist eine Familienhistorie, die gut ist. Wisst ihr, dass selbst Kinder, die aus dem Reagenzglas gezeugt sind, wollen wissen, wer ihre Eltern sind. Die wollen wissen, wer war der Samenspender, wer ist mein Vater, sieht er mir ähnlich und so weiter. Warum? Weil Gott diesen Wunsch in uns hineingelegt hat, dass wir wissen wollen, wer ist mein Vater. Und selbst der schlimmste Vater dieser Welt ist für das Kind immer noch der Vater. Und heute schauen wir uns nochmal Psalm 22 an in Luther. Und da ist so viel drin für uns zum Entdecken, für unsere jetzige Zeit und was Gott damit meint und wie wir mit Dingen umgehen sollen. Und wir lesen es aus der Sicht der neuen Schöpfung. Und ich sag mal, hätte David nicht das Leid erlebt, was wir hier lesen, könnten wir heute nicht Psalm 22 und 23 lesen. Vor einer Weile, ich glaube vor einem Jahr war es, hatte ich eine Predigt gemacht, ohne Leid keine Herrlichkeit. Und egal, wenn du in der Bibel rauspickst, die sind alle durch Leid. Und das Leid führt in die Herrlichkeit. Wir wissen das, du auch, ich weiß es. Wenn wir nicht durch Stürme gehen, wenn wir nicht durch Herausforderungen gehen, ich nenne es mal einfach Leid, können wir nicht verstehen, was die Herrlichkeit ist. Okay? Wenn David nicht diese Drangsale, die wir gleich lesen werden, diese Bedrückung, diese Ängste, diese brutalen Zustände, wie es mir ging im Freitagnacht, wenn er das nicht alles erlebt hätte, hätte er darüber nicht schreiben können. Verstanden? Wenn wir kein Leid erleben, können wir nicht vom Glauben erzählen. Glauben ist nicht zu wissen, es gibt Gott und Jesus. Das weiß der Teufel auch. Das wissen oft auch die Gottlosen. Die Satanisten wissen es übrigens, dass es Gott gibt und Jesus. Die wissen das, aber die glauben trotzdem nicht. Glauben heißt, im alltäglichen Leben Lösungsansätze zu haben, übernatürliche Lösungsansätze aus dem Wort Gottes, um Veränderung herbeizuführen in deinem Leben. Den Teufel zu besiegen, Ängste zu besiegen, Herausforderungen zu besiegen, Krankheit zu besiegen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden und so weiter und so fort. Endlos. Das ist Glauben. Glauben ohne Frucht ist tot. Bringt nichts. Herr, wir glauben, hilf meinem Unglauben. Es war ehrlich, aber das ist nicht, was Jesus von uns hören will. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, wenn du im Glauben bist. Und das Coole ist, egal wo du anfängst, egal wo du jetzt stehst, Gott liebt deinen Glauben und will ihn mit dir zusammen vermehren. Ob du schon einen 2 Meter großen, 3 Meter, 4 Meter, 10 Meter großen Apfelbaum hast oder du hast gerade ein kleines Pflänzchen, wo da ein Apfel dran hängt, macht für Gott keinen Unterschied. Er freut sich. Er freut sich. Er freut sich. Der Weg ist das Ziel. Amen. Amen. Wir fangen an in Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So hat er sich gefühlt. Genau so hat er sich gefühlt. Und wir wissen, wer das noch gesagt hat. Wer hat das noch gesagt? Jesus am Kreuz. My God, why have you forsaken me? Huh? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn David das nicht erlebt hätte, könnte Christus das nicht sagen auf Grundlage des Wortes Gottes. Wenn Abraham nicht bereit gewesen wäre, seinen Sohn Isaak zu opfern, hätte Gott nicht Jesus opfern können. Alles in der Bibel hat einen Zusammenhang. Und wir sehen hier, dass David, der ja König war, er war ja nicht ein armer Bauer oder so ein Stundelöhner, er war ja König, der im Palast saß. Der hatte ja im Prinzip alles. Soldaten, Gold, Frauen, Mitarbeiter, Staatssekretäre, der hatte ja alles. Und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er musste sagen, damit das Wort Gottes wird. Hast du dich auch schon mal so gefühlt? Immer wieder treffe ich Christen, die meinen, es ging ihnen so. Ich bin froh, dass ich heute an einem Glaubenslevel angekommen bin, aus Gnade, völlig aus Gnade, wo ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, mein Gott wird mich niemals verlassen noch versäumen. Aber wir sehen hier eine Situation, wo ein König sich komplett verlassen fühlt. Das waren heftige Umstände, heftige Umstände. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Schon mal keine Ruhe gefunden, auch schon mal so Tage gehabt, wo du schreist und du denkst, nichts passiert. Ich schreie, wo ist denn mein Gott? Wisst ihr, was der Unterschied von uns zu David ist? Wir haben gesetzlich einen Rechtsanspruch auf Hilfe. Du bist Sohn Gottes. In dem Moment, wo Gott dich angenommen hat, in dem Moment, wo dein Vater dich gezeugt hat, ist er vom Gesetz verpflichtet, für dich zu sorgen. Auch in der Welt, stimmt's? Ein Vater kann nicht sagen, ja, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr, ich weigere mich. Dann kommt das Gesetz in Aktion und sagt, du zahlst, ob du willst oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Aber bei Gott ist es noch viel besser. David war kein Sohn, er war ein Knecht, er war ein Diener, selbst als König. Aber wir haben einen Rechtsanspruch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Gott verbirgt sich für dich. Er sagt, ich nehme dich an mit all deinen Fehlern, mit all deinen Sorgen, mit all deinen Nöten, mit all deinen Problemen. Wenn du Ja sagst zu ihm, sagt er Ja zu dir. Jetzt hast du einen Rechtsanspruch auf Hilfe. Leute, das ist der Oberhammer, oder? Das ist so gut, da haut es einem um. Wir sehen hier David. Vermutlich sitzt er im Palast. Umgeben von Gold, Silber, alle Diener, die es gibt. Und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich finde keine Ruhe mehr, ich rufe und nichts passiert, ich rufe, ich höre nichts. Manchmal sind wir so verzweifelt im Leid, in Angriffen, dass wir denken, Gott antwortet nicht. Aber nicht, weil er nicht antwortet, sondern weil wir nicht hören. Weil unsere Ohren gerade so im Alarmzustand sind, wir so im Selbstmitleid sind, so vielleicht von Satan drangsaliert mit Panik, Ekel, Ablehnung, Attacke, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind zu hören. Und jetzt passiert etwas Gigantisches in David. Und obwohl er noch nicht von neuem geboren war, war er ein Lobpreiser. Er war ein Psalmist. Psalmen sind ja keine aufgeschriebenen Texte, wie wir sie heute kennen, sondern es waren Lieder. Es waren Texte von Songs, von Liedern. Und er war ein Sänger, er war ein Musiker, er war ein Songwriter, er war ein Mann, der Lieder für Gott schrieb und sein Herz war voll davon. Er tanzte vor dem Herrn, er sang vor dem Herrn. Und Leute, das ist gut, wenn du so ein Herz hast der Anbetung. Weil es ist manchmal der Schlüssel zum Durchbruch. Ich beneide oft das Bärbel, weil sie so schön singen kann. Ich kann es nicht. Aber manchmal, wenn ich alleine bin, singe ich trotzdem. Und dann merke ich, wie schnell sich die Atmosphäre verändert, in Tode betrübt, in ich bin wieder gut drauf, nur durch ein Lied. Und hier passiert Lobpreis und Glaube statt Anklage und Zweifeln, habe ich mir aufgeschrieben. Er macht Gott größer als das Problem ab Vers 4. Wir stellen mal fest, er ist in einer wahnsinnigen Bedrohung. Wir würden sagen, er ist sehr depressiv, würde man das heute nennen. Das Wort gab es damals noch nicht. Er ist total depressiv. Sind wir uns da einig? Psychopharmaka gab es damals auch noch nicht. Und jetzt passiert was. Er ist in einem Zustand der völligen Ohnmacht und Verzweiflung und er weiß, ich will da nicht bleiben und es hilft mir nicht. Jammern hilft nicht. Er fängt an und sagt, aber du bist heilig. Leute, das ist eine Hammeraussage, wenn es einem nicht gut geht. Hä? Da kenne ich andere Christen. Oh, der da oben, der kann mich jetzt mal. Ich habe keinen Bock mehr. Schnauze voll. Wo führt das hin? Zu nichts, zu noch schlimmer. Du fährst weiter in die Sackgasse. Du musst aus der Sackgasse raus. Er sagt, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Halleluja. Was macht er? Er schaut weg von sich und seinen Sorgen und sagt, ich muss mich 180 Grad drehen, wo Gott ist. Gott ist da oben. Geht es ihm jetzt schon gut? Nein. Aber er diszipliniert sich. Seht ihr, wie wichtig Disziplin ist? Für mich war meine Militärzeit die beste Zeit meines Lebens, weil ich Disziplin lernte. Ich kam aus einem Haushalt, wo es keine Disziplin gab und keine Disziplin vermittelt wurde. Es gab viel Alkohol und viel anderes, aber keine Disziplin. Für mich war das am Anfang der Horror, dass einer in der Uniform mir sagt, was ich hier ab jetzt zu tun und zu lassen habe. Aber es war Gottes Weg für mich, rauszukommen aus meiner rebellischen Haltung hinein in Disziplin. Das lernst du beim Militär, ob du willst oder nicht. Und das Gute war, ich habe auch mal zu meinem Vorgesetzten gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt. Hat er gesagt, machen Sie, da kommen ein paar grüne Männchen mit einem schönen Auto, mit Blinklichtern auf dem Dach, die holen Sie wieder. Und dann wird es garantiert nicht so schön, wie es jetzt ist. Naja, ich habe es gehasst, aber es hat mir so gut getan. Er diszipliniert sich hier auch. Das hat er gelernt im Lobpreisen. Du musst Lobpreis trainieren, um es abzurufen. Du kannst nicht etwas abrufen, was du vorher nicht trainiert hast. Wenn du nie betest, kannst du in der Not nicht beten. Logisch. Wenn du nicht lobpreist, wenn es dir gut geht, dann wirst du auch nicht lobpreisen, wenn es dir schlecht geht. Wenn du anderen Menschen nie Danke sagst, wenn sie dir was Gutes tun, dann wirst du auch sonst nicht Danke sagen. Dann bist du kein Danksager, das ist alles selbstverständlich für dich. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Und jetzt macht er was ganz Gutes. Er erinnert sich an die Hilfe des Vaters. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Gott belohnt Hoffnung und Glauben. Das sagt er sich gerade selber. Er betet gerade mit sich selbst und sagt, hey David, du bist gerade in einer furchtbaren Situation. Aber Gott hat den Vätern geholfen. Der wird auch dir helfen. Er setzt seine Hoffnung auf Gott. Vers 6, zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Was sagt er hier? Hey, nicht ich bin richtig, sondern Gott ist richtig. Nicht Gott muss sich verändern, ich muss mich verändern. Gott ist derselbe. Wenn Gott damals geholfen hat, dann hilft er auch jetzt. Leute, das ist eine Lektion, die gut ist für uns. Wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, wie komme ich dann nur wieder raus? Gott hat dem Thomas geholfen. Gott hat dem Marion geholfen. Gott hat dem Guido geholfen. Was macht er dann mit dir? Er hilft auch dir. Amen. Ich habe gesagt, ihr werdet König David erkennen, Christus und die neue Schöpfung. Halleluja. Okay, jetzt geht's weiter. Er ist noch nicht ganz durch mit dem Jammern. Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Wo ich das erste Mal gelesen habe, ich dachte, wer sagt denn sowas? Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Habe ich noch nie zuvor gehört. Ich habe das gelesen, habe gedacht, hä? Wie kann man sagen, ich bin ein Wurm und kein Mensch? Das sagt man nicht so nebenbei. Das sagt man, wenn man sich so fühlt. Ein Wurm, was ist ein Wurm? Da tritt man drauf. Auf einen Regenwurm tritt man drauf. Und wer kommt dann und heult? Heult jemand, wenn jemand auf einen Regenwurm tritt? Niemand, oder? Der ist unbedeutend, der ist wertlos. Und so hat es sich gefühlt, unbedeutend, wertlos. Wir reden ja hier alles aus dem psychischen Zustand, wo er gerade drin ist. Es ist nicht der physische Zustand, sondern der psychische Zustand. Sind wir uns da einig? Uns geht es physisch gut. Wir sind gesund, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben eine warme Dusche, wir haben ein Essen, wir haben einen Kühlschrank, wir haben einen Herd. Uns geht es eigentlich so gut. Aber wir haben gesagt, guck mal, viele konnten helfen, jetzt hängt er am Kreuz, sich selber kann er nicht helfen. Sie haben einen Spott aus ihm gemacht, stimmt's? Sie haben nicht verstanden, was da geht. David musste das auch erleben als Vorreiter, um es ins Wort aufzunehmen. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Ich glaube, hier geht es an allererster Stelle um Jesus. Weil viele sind da nicht vorbeigelaufen im Palast. Da kam nicht jeder rein und hat gesagt, oh, mal gucken, wie es dem König geht. Deswegen sehe ich hier ganz klar Christus am Kreuz, den sah jeder. Ganz Jerusalem und die ganze Gegend sah Jesus am Kreuz und haben gesagt, ja, da, puh, jeden Tag hat er gelehrt in der Synagoge, jetzt hängt er am Kreuz. Wo ist er denn? Der Sohn Gottes. Versteht ihr? Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Manchmal fühlen wir uns auch so, wenn man der brutalste Angriff sind, dass wir denken, oh, die ganze Welt gegen mich, keiner hat mich lieb, keiner ist da, keiner hört zu. Leute, das ist normal, weil das ist brutal in den Angriffen. Jetzt switcht er wieder um. Fleisch, Geist, ich nenne es mal so. Fleisch, Geist. Ab Vers 9 sagt er, erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus. Er merkt, ich kann hier jammern und heulen und hoffen, dass einer Verständnis für mich hat, das wird nicht passieren. Ich muss mich an wen wenden? An den Herrn. Christus wusste, ich bekomme am Kreuz keine Hilfe. Niemand kommt ans Kreuz und sagt, jetzt machen wir ihn wieder runter. Christus wusste, ich kann mich nur an wen wenden? An den Vater. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihm? Hat Gott Gefallen an ihm? Hat er Gefallen an dir? Amen. Jetzt bezieht er sich darauf. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Ich glaube, für uns als neue Schöpfung ist die Brust der Mutter der Heilige Geist. Wir werden hineingeboren. Und er sagt, hey, ich gehöre zu dir, du kennst mich von meiner Geburt an. Gott kennt auch dich und mich von unserer Geistesgeburt an. Er weiß, wer du bist im Geist. Amen. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nah. Habe ich euch das gerade vorgelesen? Angst ist nah, denn es ist hier kein Helfer. Menschlich ist hier kein Helfer. Keiner. Es nützt dir nichts, wenn einer kommt und sagt, ach Thomas, stell dich doch nicht so an, so schlimm kann es doch nicht sein. Mensch, dir geht's doch gut, Kelle. Jetzt hör doch mal auf, so blöd depressiv zu sein. Hilft es? Der hilft überhaupt nichts. Das macht es noch schlimmer. Weil du musst Geist mit Geist bekämpfen, nicht mit Fleisch. Amen. Wenn es Menschen nicht gut geht im Fleisch, dann trinken sie oder nehmen Drogen. Das lässt den Schmerz ein bisschen abgelindert, aber es bringt nicht den Sieg. Es macht alles schlimmer auf Dauer. Sie werden Alkoholiker, sie werden drogensüchtige Junkies, aber sie kommen nicht raus aus der Depression, aus der Angst und aus der Furcht. Verstanden soweit? Jetzt kommt Vers 13. Und jetzt beschreibt er Dämonen. Er beschreibt geistige Mächte. Er beschreibt das, was Satan gerade versucht, nämlich ihn als König zu vernichten und zu stoppen. Versucht Satan auch dich und mich zu vernichten und zu stoppen? Ja. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Leute, in dem Palast sind keine Stiere rumgelaufen und keine Büffel. Er beschreibt hier dämonische Mächte. Dämonische Mächte, mächtige Dämonen, die ihn bedrängen. Die ihn gerade knechten, schikanieren, drangsalieren und ihm Schmerzen geben. In jeder Form, egal wie, Hauptsache, er ist platt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Wer ist denn der brüllende und reißende Löwe im Neuen Testament? Kommt euch das bekannt vor? Satan geht umher. Wie? Er sagt, ich spüre Satan als brüllenden und reißenden Löwe. Er ist noch nicht die neue Schöpfung. Wir sind neue Schöpfung. Wir wissen, er imitiert einen Löwen. Wer ist der Löwe? Christus. Christus, der Löwe aus dem Stamme Juda. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe, aber er ist keiner. Weil wir die Wahrheit kennen, weil er besiegt ist. Da entdeckst du wieder die neue Schöpfung im Wort Gottes. Aber hier geht es ihm wirklich, wirklich schlimm. Er beschreibt den Endzustand seiner Drangsale, nämlich er sieht diese Dämonen. Und er beschreibt sie als gewaltige Stiere, die ihn umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Die haben einen Kreis um ihn gemacht, wo er nicht mehr rauskommt. Und er sieht sie. Ich vermute, dass er sie im Natürlichen gesehen hat. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf und bedrohen ihn und sagen, gleich fressen wir dich. Leute, das ist der schlimmste Zustand, den es gibt. Und ich glaube, Jesus ging es am Kreuz so. Er sah die ganze Hölle offen, die ganzen dämonischen Mächte drumherum ihn herum, die gegeifert haben und sich gefreut haben, dass sie endlich den Nazarener am Kreuz haben, dass sie ihn besiegt haben. Gott hängt nackt. Du musst dir vorstellen, Gott hängt nackt, entblößt. Alles das, was unsere Strafe gewesen wäre, hängt am Kreuz. Die Schuld der ganzen Menschheit mit dazu. Das ist eine Bürde gewesen. Hä? Und in diesem Zustand könnte Gott jetzt sagen, naja, David, du hast es halt hart. Bist halt König. Könige haben es hart. Aber Gott ist nicht so. Gott macht jetzt was. Gott lässt ihn den Messias am Kreuz sehen. Gott lässt ihn den sehen, der den Teufel einst in der Zukunft besiegen wird. Der aber der Messias ist, der kommen wird. So, jetzt haben wir wieder Verse, die wir gleich lesen, wo wir Christus sehen, wo wir die neue Schöpfung sehen und wo es aufgenommen werden musste in das Wort Gottes, weil David es sah. Wollen wir uns das anschauen? Ja. Vers 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Das erlebst du am Kreuz. Wenn du am Kreuz hängst, Ärzte haben das mal versucht nachzustellen mit Schauspielern und haben gefragt, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Das Blut sackt ab in die Beine. Deine Knochen lösen sich aus den Gelenken. Du hast die brutalsten Schmerzen, die es gibt. Und länger als eine Stunde eigentlich lebt da keiner am Kreuz. Seine Gebeine haben sich gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs, komplett zerflossen. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Jetzt kommt was Interessantes. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Meine Zunge klebt am Gaumen. Hat Jesus das am Kreuz erlebt? Wo sie ihm den Stab mit Isop gaben, mit Essig, damit er trinken kann, weil seine Zunge am Gaumen klebte. Wisst ihr, was Jesus da bezahlt hat? Alle unsere bösen Worte mit unserer Zunge hat Jesus am Kreuz bezahlt. Der Schweiß, mit dem Adam arbeiten musste, hat Jesus im Garten Gethsemane bezahlt. Schon vor dem Kreuz, als sein Schweiß sich mit dem Blut vermischte, bezahlte das Blut für den Schweiß. Die Dornenkrone war für alle negativen Gedanken, die uns bombardieren. Amen. Eva, die aus der Seite von Adam kam, da stachen sie mit dem Speer hinein, damit auch das bezahlt ist. Dass diese Wunde, die Adam hatte, und Adam sagen könnte, da kam nichts Gutes raus. Du hast mir Eva gegeben, nimm sie weg. Gott sagt, ich lasse meinen Sohn hier eine Wunde haben, die bezahlt. Ich könnte jetzt noch ganz viel weitermachen, aber es ist nicht das Thema heute. Ich möchte euch nur ein bisschen anreißen von dem, was da passiert. 17. Deine Hunde haben mich umgeben. Schon wieder geht es um Dämonen am Kreuz. Könnt ihr folgen soweit? Und der bösen Rotte hat mich umringt. Das ist Jesus am Kreuz. Er nennt die Dämonen Hunde, Stiere und so weiter. Und die böse Rotte hat mich umringt. Wo am Kreuz? Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Davids Hände und Füße wurden nicht durchbohrt. Was schreibt er das dann da? Er hat eine Vision. Er sieht den Messias am Kreuz. Hunderte Jahre zuvor, was passieren wird mit dem Messias am Kreuz. Er sieht, dem Messias am Kreuz geht es genauso wie mir gerade am Palast. Die dämonischen Mächte haben mich umgeben. Mir geht es hundselend. Ich bin depressiv. Ich möchte sterben. Ich habe Todessehnsucht. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und Gott hätte sagen können, ja komm David, es ist doch nicht so schlimm. Das macht Gott nicht. Er sagt immer, schau auf Jesus. Schau aufs Kreuz. Schau auch heute Morgen. Schau auf Jesus. Schau aufs Kreuz. Wo ist unsere Lösung? Wo ist unsere Erlösung? Am Kreuz. Am Kreuz. Ich wundere mich über Pastoren, die sagen, sie predigen nicht mehr übers Kreuz. Ja, was willst du dann für eine Grundlage haben, wenn das Kreuz weg ist? Ich kann nur auf Grundlage und nur einzig auf der Grundlage des Kreuzes predigen, weil das mein legales Recht ist. Weil mein Schuldschein hängt wo? Am Kreuz, nicht am Palast oder sonst wo. Der Preis ist bezahlt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. So ging es Jesus. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Die Dämonen schauen zu und geifern und lachen und kichern und schon mal den Teufel lachen gehört? Es ist widerlich, es ist nicht angenehm. Es ist wirklich, wirklich widerlich, wenn er lacht. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Amen. Halleluja. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Vers 19. Um wen geht's? Um David? Um Jesus. Er sieht den Messias am Kreuz. Er hat eine Vision von dem, was passiert, was kommen wird. Und ich glaube, das blieb nicht ohne Wirkung. Wenn Gott dir Jesus offenbart, bleibt es nicht ohne Wirkung in deinem Leben. Blieb es bei dir ohne Wirkung? Und jetzt ist was Gigantisches am Arbeiten. Vers 20. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Sein Leben hat er begriffen, dass das das Wichtigste ist. Nicht das Drumherum, sondern das Leben. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Er hat seinen Atem und seinen Mundgeruch schon gerochen. Und von den Hörnern der wilden Stiere. Er hat schon gespürt, dass sie ihn vernichten wollen, bei Christus auch. Und jetzt sagt er, du hast mich erhört. Junge, Junge, was ist denn da passiert mit David? Ich bin ein Wurm. Und auf einmal sagt er, Gott hat mich erhört. Ich bin ein Wurm. Gott hat mich erhört. Wie weit ist das auseinander? So weit wie der Westen vom Osten ist, der Norden vom Süden. Entweder bist du total depressiv oder du sagst, Halleluja, Gott hat mich erhört. Wie kommt es dazu? Wie konnte das passieren? Weil Jesus nicht bei den Toten blieb, weil er auferstanden ist. Er hatte eine Glaubensexplosion durch Vision von Jesus am Kreuz. Und diese Vision von Jesus am Kreuz bringt einen Sinneswandel. Wenn du draußen Leute triffst, die Jesus noch nicht kennen und sind depressiv und einsam und verloren und was weiß ich, total verschuldet und haben keine Hoffnung mehr. Da kannst du hingehen, was von Thomas erzählen. Ich nehme jetzt meinen Namen. Kannst du deinen Namen dir vorstellen, du gehst hin und erzählst von dir. Wird es denen helfen? Nein. Was sie rausführt und was sie rettet und was sie wieder zur Stärke bringt, ist, wenn du vom Kreuz erzählst, dass Jesus den Preis bezahlt hat. Amen. Amen. Dass Jesus durch dieselben Drangsale ist wie David. David ist ja nur ein Beispiel. So geht es ja der ganzen Menschheit. Es gibt keinen Mensch, dem es ewig gut geht. Alle gehen irgendwann durch eine harte, harte Zeit. Durch eine harte Zeit. Soldaten gehen in den Krieg mit Hurra, die Fahne hoch. Jetzt sind wir da, wir rocken das, wir machen das. Zu allen Zeiten, in allen Nationen, alle Armeen dieser Welt sind mit Hurra in den Krieg gezogen. Wenn sie zurückkommen, haben sie PSD. Verrückt, oder? Was ist denn passiert in der Zeit? Sie haben ihre Kameraden sterben sehen, sie haben Kinder umgebracht, sie haben Frauen umgebracht, sie haben ihre Kameraden zerfetzen sehen, vielleicht ist ihnen irgendwelche Körperteile ins Gesicht gespritzt. Sie haben die furchtbarsten Dinge erlebt. Glaubst du, die rufen noch Hurra? Und im Sinnbild, wie da, wo man das im Krieg extremst und schnell in einer kurzen Zeit erlebt, geht es aber vielen Menschen. Als wir durch L.A. gefahren sind im September, ich habe gedacht, so eine große Stadt, so ein Reichtum in dieser Stadt und überall Obdachlose, überall in Downtown, überall Skid Row, eine Gegend, da willst du gar nicht hin. Es riecht, das willst du gar nicht riechen, wie es da riecht. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, außer ein paar Kirchen, die da missionieren und so Suppenküchen machen, ist da nicht viel. Und dann fahren die Rolls-Royce vorbei. Es fahren die Bugattis vorbei und ich denke mir, die sitzen da drin in ihren klimatisierten Autos. Wahnsinn. Jesus hat mal gesagt, was ihr den Geringsten unter euch getan habt, habt ihr mir getan. Aber schlimmer als Hunger und Durst ist das geistige Verhungern und Verdursten. Du kannst wie David im Palast sein und es ist der furchtbarste Ort der Welt. Oder du kannst in einer Gefängniszelle sitzen und kriegst die Bibel in die Hand und bekehrst dich und auf einmal wird diese Gefängniszelle zum Himmel auf Erden. Jetzt ist ein Sinneswandel passiert. Weg von seinem Problem hin zum Kreuz. Vers 23. Auf einmal sagt er, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Er sagt, ich behalte diese Erfahrung nicht für mich. Ich behalte das nicht für mich, ich gebe es weiter. Meinen Brüdern, die durch dieselben Drangsale gehen. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Ich will nicht mehr jammern, wie schlecht es mir geht. Ich will dich rühmen. Amen. Rühmt den Herrn, der ihn fürchtet. Ehrt ihn all ihre Nachkommen Jakobs. Und scheut euch vor ihm all ihr Nachkommen Israels. Jetzt pass auf, Vers 25. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Halleluja, Gott sei Dank ist unser Gott ein Gott, der sieht. Ein Gott, der sieht. Ein Gott, der sieht. Amen. Ein Gott, der sieht. Wenn Gott dich zu jemandem schickt, der noch nicht Jesus kennt, dann ist es, wie wenn Gott sagt, ich habe es gesehen, ich schicke meinen Thomas, ich schicke die Bärbel, ich schicke meine Tina, wer auch immer. Vielleicht ist es für uns nicht sonderlich schön oder toll oder manchmal auch gar nicht angenehm. Aber Gott sieht. Und da er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Die Elenden. Hier steht nicht die Hungrigen. Hier steht die Elenden. Seht ihr den Unterschied? Es geht um geistige Nahrung. Es geht um seelische Errettung, nicht um körperliche Errettung oder Nahrung. Und sie sollen satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Ist das so bei uns? Neue Schöpfung? Amen. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Weltenden. Und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Jetzt siehst du wieder die Vision zur neuen Schöpfung. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Weltenden. Haben wir das? Das Evangelium ist so gut wie auf der ganzen Welt gepredigt. Es fehlen noch 4 oder 5 Stämme oder Nationen, dann ist das vielleicht ist auch jetzt schon erfüllt. Also wurde das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt. Leute bekehren sich und preisen ihn und beten ihn an alle Geschlechter der Völker. Denn der Herr hat das Reich und die Herrschaft unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren, die schon gestorben sind. Das werden wir erleben. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Christus der Herr ist. Amen. Steht es im Wort? Yes. Amen. Die Verheißung hat sie noch nicht erfüllt, aber die kommt. Und wir werden live und in Farbe dabei sein. Und ihr Leben nicht konnten erhalten. Vers 31, er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkünden, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Dem Volk, das geboren wird. Wer ist denn das Volk, das geboren wurde? Wir, Halleluja. Die neue Schöpfung wurde geboren. Da steht nicht die Gläubigen, die entstehen werden. Hier steht ein Volk, das geboren wird. Ein geistiges Volk. Egal ob groß, klein, arm, reich, schwarz, weiß, gelb, grün, alles völlig Banane. Gott nimmt jeden an, der ihn anruft. Wow, das ist mal cool, oder? So was gibt es in der Welt nicht. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Die neue Schöpfung, denn er hat's getan. Sagt er prophetisch im Voraus. Gott hat's getan. Ich hab's gesehen. Gott hat ihm nicht erlaubt, noch spezifischer zu werden. Gott erlaubt immer nur ein bisschen im Wort Gottes, aber wir als neue Schöpfung wissen genau, was hier steht. Wir wissen genau, was gemeint ist. Gott hat es getan. Er hat den Messias gebracht. Jetzt sind wir am Ende vom Psalm 22 und switchen gleich im Psalm 23. Den machen wir ein bisschen schneller. Und das Interessante ist, Psalm 23 konnte nur entstehen, weil David durch Psalm 22 ist. Vorhin habe ich euch gesagt, ohne Leid keine Herrlichkeit. Ohne das Leid, was David da wirklich in echt erlebt hat, hätte er nicht die Offenbarung gehabt des Christus. Und er hätte Psalm 23, und das ist mein Gebet, was ich auch Freitagnacht gebetet habe, ist mein Lieblingsgebet, ich bete das am allerliebsten, weil alles drin ist. Obwohl es Altes Testament ist, ist es trotzdem, es ist Christus. Der Herr ist mein Hirte. Wer ist der Hirte? Christus. Christus ist mein Herr, der Herr ist. Ihr wisst, die drei wichtigsten Worte Der Herr ist. Psalm 23 fängt damit an, mit der Herr ist. Wenn wir das nicht verstanden haben, nützt uns alles, was danach kommt, nichts. Wir müssen verstanden haben, nochmal, Wahrheit wird nicht alt. Ich hoffe, es dient euch heute Morgen. Ich hoffe, ihr begreift das und nehmt das, verinnerlicht es nochmal ein Stück tiefer und nehmt es mit ins Jahr 25, weil es wichtig ist. Ich glaube, Gott bereitet uns vor im Glauben für das Jahr 25, was kommen wird, damit wir stehen bleiben. Damit wir sagen, okay Stiere, okay Büffel, okay Hunde, aber mein Gott ist größer. Der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Amen. Okay, der Herr ist, ich glaube, dass ihr das alle glaubt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Leute, das ist eine Aussage. Das heißt, Jesus hat die Leitung und meinem Körper geht's gut. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Hier geht es um Happa Happa, um Essen und Trinken. Wir alle brauchen Essen und Trinken. Das heißt, er führt mich auf eine grüne Weide oder Aue, weil ich ein Schaf bin, deswegen dieses Sinnbild, und führt mich zum frischen Wasser. David war ja, bevor er König wurde, Schafhirte. Er war ein Schafhirte, bevor er König wurde. Leute, die von unten nach oben sind, werden die Besten. Leute, die oben reingeboren sind, die interessiert es nicht, was unten passiert. Ich interessiere mich sehr für Geschichte und ich habe manche Schlachten dieser Welt gelesen. Immer wenn ein General aus einer Militärfamilie kam, hat er gesagt, wir erobern jetzt den Berg oder den Hügel. Dann haben die Leute gefragt, warum? Egal, ich will, dass wir den Hügel erobern. Tausende sind gefallen, nur damit er so einen blöden Hügel hat. Militärisch völlig sinnlos. Durch alle Zeiten, durch bei den Römern, bei den Ägyptern, überall bis zur heutigen Zeit findest du das in der Geschichte. Warum? Weil ein Menschenleben ihm nichts bedeutet. Wer klein gedient hat, geht ganz anders damit um. Nicht immer, da kann man nicht immer ein Gesetz draus machen, aber Adolf Hitler zum Beispiel hat im Ersten Weltkrieg Giftgas erlebt. Im Zweiten Weltkrieg hat jeder gedacht, er wird Giftgas einsetzen. Komisch, dass er es nicht gemacht hat. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Weil er es erlebt hat, wie furchtbar das ist. Wie unmenschlich das ist. Sogar so ein Tyrann, so ein Diktator, so ein bitterböser Mensch zeigt noch eine gewisse Menschlichkeit über das, was er erlebt hat. Ist nur ein Beispiel, okay? Der war nicht gut, nicht falsch verstehen, okay? So, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Deinem Leib geht's gut. Er ist dein Herr. Er geht vor dir her, ist dein Hirte. Er gibt dir zu essen und zu trinken. Jetzt kommt 3. Er erquickt deine Seele. Er kümmert sich um deine Seele. Super, oder? Gutes Programm. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Hier geht's um deinen Alltag. Er führt dich auf rechter Straße, auf guter Straße, auf richtigem Weg, um seines Namens willen. Nicht, weil wir gute Entscheidungen treffen, nicht, weil wir immer gehorsam sind, nicht, weil wir immer diszipliniert sind, sondern weil er dich lieb hat und weil er sagt, hey, ich entferne so viel Schwierigkeiten, wie es nur geht, aus dem Thomas sein Leben, um meines Namens willen. Ganz oft, wenn ich zurückschaue, merke ich, wenn Gott nicht Gnade gegeben hätte, wäre es ganz böse ausgegangen, ganz schlimm ausgegangen. Also er kümmert sich drum, auch wenn ich falsch bin. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, hier geht es um diese dämonischen Mächte, die kommen, ein finsteres Tal, das ist unsere Welt. Unsere Welt ist eine finstere Welt. Wir erleben nicht die gleiche Finsternis wie Christen in Nordkorea. Die erleben brutalste Folter. Das erleben wir gar nicht so. Wir haben mehr so seelische, emotionale Folter hier. Die kann aber im Endeffekt genauso furchtbar sein. Ich vergleiche mich nicht mit den Christen in Nordkorea, weil ich bin hierher geboren und ich habe meine Probleme hier. Und ich muss mich zusammen mit Christus um meine Probleme hier kümmern und muss gucken, dass es mir hier gut geht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich fürchte kein Unglück mehr. Ich bin ein Wurm. Und plötzlich fürchtet er kein Unglück mehr. Was ist denn da passiert, Leute? Mich fasziniert diese Geschichte. Ich könnte die noch 100 Mal predigen und die wird nicht alt. Die fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue. Ich fürchte kein Unglück. denn du bist bei mir. Hier ist der Schlüssel. Du bist bei mir. Vorhin hat er gebetet, Herr, ich rufe und du hörst nicht. Ich rufe und nichts passiert. Leute, das muss bei uns auch passieren, dass wir von, oh, da passiert nichts in, der Herr ist bei mir. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist bei mir. Wann ist er bei dir?
Immer.
Leute, das weiß ich noch gar nicht so lang, dass er immer bei mir ist. Weil es nicht in meine Birne ging und weil ich keine guten Predigten hörte, dass Jesus mich nie verlassen wird, noch versäumen. Ich hatte früher geistige Leiter, wenn ich hin bin, habe gesagt, hey, ich habe das wieder gemacht, mir geht's nicht gut. Ja, Bruder, du hast den Herrn betrübt. Der ist jetzt erstmal weg. Wie, der ist weg. Da habe ich noch mehr Angst gekriegt. Wo steht es im Wort, dass er weg ist? Leute, ich predige euch solche Dinge, weil ich ganz viele Tränen in meinem Leben bezahlt habe. Mit Lügen, die nicht aus dem Wort sind. Ein Prediger, der sowas zu Christen sagt, ist einer, der sich selbst gefällt. Selbstgefällig ist er. Und er hält dich ganz unten, damit er automatisch ganz oben bleibt. Das ist Religion. Hat nichts zu tun mit Christus. Christus ist nicht gekommen, um Religion zu starten. Christus ist gekommen, um dich zum Vater zu führen und aus dir ein Kind Gottes zu machen. Amen. Amen. Halleluja. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Früher habe ich gedacht, wie kann denn ein Stück Holz mich trösten? Dein Stecken und Stab, verstehe ich nicht. Ich kannte meinen Vater, der hatte immer Prügel, Rührlöffel und einen Teppichklopfer hatten wir. Die sind öfters an mir und meinem Bruder abgehauen worden. Und da dachte ich, wie kann ein Stück Holz mich trösten? Ich hatte ein ganz anderes Bild von einem Stück Holz. Und dann führte mich Gott an die Geschichte, wo Israel am Meer steht. Und Gott sagt zu Mose, erheb deinen Stab. Und dann verstand ich, der Stab ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Christus. Christus ist das Wort Gottes. Gott gab Mose Christus in die Hand in Form eines Stabes, eines Hirtenstabes, der oben gebogen war. Ich habe das mal gegoogelt. Mit diesem haben sie die Schafe hinten in den Läufen gepackt, wenn die im Gebüsch hingen oder am Abgrund, und haben sie mit dem Stab rausgezogen. Und da verstand ich, nicht ein Stück Holz tröstet mich. Wir müssen davon ausgehen, David war ein Hirte. Er wusste, was ein Hirtenstab ist. Wir wissen es heute nicht. Oder die wenigsten. Dein Stecken und Stab trösten mich. Er wusste, es steht für das Wort Gottes und das Wort Gottes tröstet mich. Das Wort Gottes kann mich trösten, ein Stück Holz tröstet mich überhaupt nicht. Und ich wusste, wenn ich wo reingefallen bin in ein Loch oder in einen Abgrund, ich hänge an der Klippe, dann kommt das Wort Gottes und zieht mich raus. Wer ist das Wort Gottes? Jesus. Und Gott sprach zu Mose, erheb deinen Stab über dem Meer. Mit anderen Worten, Gott sagt, erheb das Wort Gottes über dem Problem. Und dann teile sich das Meer. Ist das gigantisch? Verstehen wir, wie wir kämpfen? Wie kämpfte Jesus gegen den Teufel? Ich bin der Sohn Gottes, verpiss dich. Was fällt dir ein? Laber mich nicht voll, red mich nicht an. Ich bin hier der Checker. Nee, Jesus sagte, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Bis der Teufel sogar sagte, es steht geschrieben. Er wollte ihn versuchen mit seinen eigenen Worten. Bin ich froh, dass Jesus weiß, was er mal gesagt hat und kein Wort davon vergessen hat. Amen. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Das Wort Gottes tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist eine Aussage. Die meisten würden sagen, Herr, weg. Bei mir ist es mittlerweile so, ich habe auch gedacht am Samstag, wo ich aufgewacht bin, ich freue mich mittlerweile mehr, wenn ich in die Ewigkeit darf, mehr als dass ich Jesus sehe und den Vater treffe, freue ich mich, dass der Teufel aus meinem Einflussbereich raus ist, weil er so oft kommt, so oft über all die Jahre. So oft ist der Stinker in der Nähe mit seinen Gefolgsmännern. Aber ich bin immer noch da, ich predige immer noch, mir geht es immer noch gut, bin heute stärker denn je. Ich freue mich, wenn ich in den Himmel komme, wo er nicht mehr rein kann, weil da steht ein großes Schild am Eingang, muss leider draußen bleiben. Halleluja. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, David ging es auch so. Der hat gedacht, oh, weg mit dem, ich will meine Ruhe. Und was sagt er jetzt hier? Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er sagt, lass doch den Teufel kommen. Ich habe den Messias gesehen. Wie viel mal mehr darfst du und ich das sagen, da wir jetzt Söhne sind? Nochmal, du bist vom Gesetz her, von Gottes Gesetz, nicht vom weltlichen Gesetz, von Gottes Gesetz her, von der Bibel her, bist du rechtmäßig Sohn Gottes. Amen. Korrekt? Ich kann jetzt nicht nach Amerika gehen und sagen, ich fahre auf dem Highway 200 Meilen, weil das fahre ich in Deutschland auch. Oder 150 Meilen. Man nicht so übertreiben. Der amerikanische Polizist, der mich anhält, wird mir sagen, das hat mir schon mal einer gesagt, in echt, this is not the F German Autobahn. Why are you speeding? Warum rasen Sie? 5 Meilen war ich zu schnell, das werde ich nie vergessen. Ah ja, 5 Meilen und ich rase? Das ist ja wohl ein Witz. Aber das wird nicht passieren. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wie bin ich da hingekommen, Schatz? Wer weiß es noch?
Wir sind Kinder Gottes, aber leben.
Genau. Wir sind Kinder Gottes, aber wir leben noch hier auf der Erde. Und jetzt sagt er, Gott, bereite mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Lass den Teufel ruhig zugucken, wie gut es mir geht. Mir geht's gut, weil der Vater für mich ist. Ich weiß in den Schranken, weil der Vater für mich ist. Ich bete für Menschen, weil der Vater für mich ist. Ich trete dem Teufel in den Hintern, weil das Wort Gottes mir das sagt. Sehe ich aber, ich mache gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione über alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Mach's mal ganz kurz hin, Lukas 10, Vers 19. Lukas 10, Vers 19. Ich sage, mein Lieblingsvers. Ich liebe ihn einfach. Und weißt du, warum der Teufel so gegen mich ist? Und warum er so oft gegen mich kommt? Weil ich das glaube und weil ich das lebe. Ich bin nur gefährlich für ihn, weil ich das glaube und weil ich das lebe. Stellt euch mal so eine Polizeistation vor, so ein Police Department, wo alle Polizisten korrupt sind. Die sind alle gekauft von der Mafia. Und jetzt kommt ein neuer Chief dazu, ein neuer Polizist in dieses Polizei, zu diesem Polizeiposten oder wie auch immer. Was wird das Erste sein, was der Mafia-Boss macht? Er wird sich bei ihm vorstellen und mal abchecken, wie der so tickt. Und dann wird er ihm sofort ein Angebot machen. Korrekt? Er wird sagen, ja, die alle da, die arbeiten schon für mich. Ich hoffe, du bist auch dabei. Und wenn du jetzt nö sagst, nee, ich bin nicht Polizist geworden, damit ich dann korrupt werde. Ich bin Polizist geworden, um die Korrupten zu verhaften. Was wird der Mafia-Boss sagen? Ich habe ein Problem. Und dann wird er sagen, ich will nicht, dass dieser Typ zum Problem wird, der muss weg. Ja oder nein? Würdest du es auch so machen? Du würdest auch sagen, alle Polizisten sind korrupt, nur der Neue nicht. Wir müssen den Neuen loswerden. Und dann wird er alles probieren, dass da ein Unfall passiert, dass der irgendwo runterfällt und so weiter, dass es aussieht wie ein natürlicher Tod. Klappt es nicht, wird er einen Attentäter ansetzen. Klappt es auch nicht, wird er hergehen und ein Drogenpäckchen in seine Tasche legen lassen. Damit so aussieht, als würde er mit Drogen handeln. Wenn der Teufel dich nicht kaufen kann, wenn er dich nicht überreden kann, dann wird er dich angreifen. Wenn er dich nicht besiegen kann durch Angriffe, wird er dir Sünde schmackhaft machen in Form dieses Drogenpäckchens. Und wird sagen, oh, probier doch mal, einmal ist keinmal. Kennst du das? Und wenn du mal probiert hast, dummerweise, sagt er, du gehörst mir. Da hilft uns nur noch die Gnade, gell? Gott sei Dank. Wenn die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Halleluja. Und schon wieder hat er verloren. Und schon wieder hat er verloren. Und wenn du weißt, was du mit ihm mal erlebt hast, wirst du sagen, so, mein Polizeirevier, das wird gereinigt. Ich habe keine Lust mehr auf Korruption. Ich habe keine Lust mehr auf Diebstahl. Ich werfe alles raus, was hier nicht reingehört. Und dann reinigen wir alles und das machen wir hier in der Gemeinde jeden Sonntag. Wir reinigen uns gegenseitig, wir ermutigen uns, wir beten füreinander. Das ist ein Reinigungsprozess, wo du aus der Erfahrung sagst, hey, mir hat er auch ein Angebot gemacht, ich habe es abgelehnt. Lehn's ab, wir werden nicht korrupt, wir bleiben hier sauber, auch wenn es noch so toll aussieht. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Halleluja. Du salbst mein Haupt mit Öl. Wer ist denn das Öl? Der Heilige Geist. Was brauchen wir am meisten hier auf Erden? Den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Und mit dem stehen wir. Nochmal. Hey, Jesus hat die Leitung übernommen. Er gibt dir Essen und Trinken. Er sorgt für deine Seele. Dein Alltag wird gut. Ja? In den Angriffen ist er dabei. Er versorgt dich in den Angriffen. Kein Unglück fürchtest du. Dann gibt er dir das Wort Gottes, das dich tröstet. Dann salbt er dein Haupt mit Öl und gibt dir den Heiligen Geist. An wen erinnert dich das alles? Kommt uns das bekannt vor? Könnte es sein, dass es die neue Schöpfung ist? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Wie ist es denn, wenn dir was nachläuft? Ist es schon mal, mir sind schon Enten oder Gänse nachgelaufen. Mir sind schon Hunde nachgelaufen. Auch Katzen und was? Ne? Geh weg, ich kenne dich nicht. Miau. Nee, du bist nicht meine Katze, weg. Ich will keine Katze. Ein Freund von mir, die Tochter hat immer gesagt, Katze. Die konnte Katze nicht sagen, die hat immer Katze gesagt. Das fand ich so witzig. Da haben wir uns dann eine Weile angewöhnt, Katze zu sagen. Kam gerade wieder durch, habe ich gemerkt. Und hier sagt es, Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen. Ist das cool? Er bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde, sagt, setz dich hin, genieß es. Und der Teufel steht nebendran, knirscht mit den Zähnen und es geht nichts. Schon mal erlebt, dass deine Nachbarn gedacht haben, warum geht's dem so gut, warum geht's dir so gut? Deine Arbeitskollegen irgendwie, die gönnen dir die Wurst nicht vom Brot, nicht mal die Butter. Und denken sich, warum ist der gut drauf, warum hat er keine Angst in Corona, warum flippt er nicht aus, warum dies, warum das, warum? Weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Wenn es allen gut geht, fällt Glaube nicht auf. Wenn es allen gut geht, fällt Glauben nicht auf. Wenn es in der Gemeinde allen gut geht, fällt Glauben nicht auf. Brauchst du nicht mal. Aber wenn die Stürme kommen, dann zeigt sich, ob dein Haus auf Fels gebaut ist oder auf Sand. Wenn es rüttelt und schüttelt, und rütteln und schütteln kommt öfters mal in unser Leben. Und dann zeigt sich, aus was vom Holz du bist, auf was du gebaut hast. Amen. Ist das cool? Halleluja. Okay, gleich haben wir es geschafft. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Von was spricht's hier? Von der Zukunft, vom Himmel. Das Haus des Herrn ist der Himmel. Das heißt, du wirst in der Ewigkeit nicht verloren sein, sondern du wirst da sein, wo der Herr ist. Du wirst wohnen, wo der Herr wohnt. Er wird Wohnung bei dir machen, du wirst Wohnung bei ihm machen. Er bleibt bei dir, er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Ist das cool, oder? Geht's uns gut? Wahrheit wird nicht alt. Und ich glaube, auch im Internet sind neue Leute dabei, die zuhören. Für die ist es bestimmt auch gut, das zu hören. Und ich spüre, ich lerne den Psalm 23 auswendig. Es ist wichtig, dass du den auswendig kennst. Bete ihn immer und immer wieder, bis es Substanz wird. Nochmal, die drei wichtigsten Worte sind, der Herr ist. Das sage ich manchmal meinem Fleisch. Manchmal, oder früher, wo ich das angefangen habe, manchmal 10 Minuten lang. Der Herr ist, der Herr ist, der Herr ist, der Herr ist. Und ich habe darüber nachgedacht, ich habe es ernst genommen. Und mein Fleisch sagt nein. Und ich sage, der Herr ist. Nein, der Herr ist. Nein. Und dann fing an zu reden. Aber halt die Schnauze. Der Herr ist. Das war ein Kampf. Ich habe mit mir selber gekämpft. Die Stimme, die du zuerst hörst, ist nicht der Teufel, es ist in dir drin. Deine eigene Stimme. Die versucht mit dir zu reden, ob es jetzt aus dem Herz kommt, aus der Seele oder aus Fleisch, ist egal. Unter meine Füße. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Schafe laufen nicht dem Hirten davon, die laufen dem Hirten hinterher. Auch das ist ein wichtiges Zeichen. Viele Christen laufen immer davon, laufen dem Herrn voraus. Dann passieren die schlimmsten Dinge und dann sagen sie, Herr, warum und warum lässt du das zu und bleibe in der Herde. Das sind die Hunde, die im Bild, hier sind die Hunde, ein Bild für die Engel, die um die Herde sind und sie bewachen. Wenn du aus der Herde fliehst, wundert dich doch nicht, dass die Wölfe sagen, ah, das ist aber lustig, unser Mittagessen kommt. Oh, lecker, Essen auf Beinen, müssen wir gar nicht hinlaufen, oh, ist das toll. Natürlich wird der Teufel sofort sich auf dich stürzen. Aber erst nach einer kurzen Zeit. Du musst weit genug weg sein von der Herde. gibt er dir ein gutes, sicheres Gefühl. Seit ich aus der Gemeinde raus bin, geht's mir viel besser. Seit ich die Gemeinde verlassen habe, oh, ich habe den ganzen Druck nimmer. Und immer, du musst, und was alles verlangt wird. Und dann, wupp, kommen die Wölfe. Und die werden die Herde nicht schonen, sagt das Wort. Sie sind nicht freundlich, sie werden nicht freundlich, aber sie können nichts. Aber die Schafe, die weglaufen, ist sehr gefährlich. Deswegen sage ich oft, eine schlechte Gemeinde ist besser als gar keine. Ein schlechtes Krankenhaus ist immer noch besser als gar keins. Ein schlechter Arzt immer noch besser als gar keiner. Verstanden soweit? Ein schlechter Bäder mit schlecht, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich bin gar ganz mutig, dieses Wort zu gebrauchen. Ein schlechter Bäder ist besser als gar keiner. Und ein schlechtes Gebet ist besser als gar keins. Amen. Halleluja. Papa, danke für das Wort. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Danke, dass du mit jedem vorwärts gehst. Wir danken dir für ein gutes Jahr 2025, weil du derselbe bleibst. Deine Liebe bleibt dieselbe. Wir schauen nicht mehr auf den Teufel. Wir schauen nicht mehr auf die Probleme. Wir machen nichts mehr groß, was er tut, sondern wir schauen auf dich. Du bist mein Herr und mein Hirte. Halleluja. Mir geht es gut. Du bleibst bei mir. Du versorgst mich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Mir geht es gut an Geist, Seele und Leib. Danke, Jesus, dass du mich liebst, dass du bei mir bleibst. Danke, dass ich auch dieses Jahr Zeugnis sein darf für dich, für das, was du in der Lage bist zu tun, Menschen zu befreien, Menschen zu heilen, ja, Gutes zu bringen, Freiheit zu bringen, Gnade zu bringen, Liebe zu bringen. Papa, und hier ist der Ort, wo wir geformt werden, in der Herde, in der Gemeinde. Danke, Jesus, dass du uns diese Gemeinde geschenkt hast. Danke, dass der Teufel mit allen Kämpfen der letzten 14, 15 Jahre nicht in der Lage war, diese Gemeinde zu zerstören. Danke, dass wir noch da sind. Danke, dass wir noch stehen. Danke, dass ja, du immer noch derselbe bist, dass du jeden Sonntag treu da bist. Danke für eine wunderbare Zeit. Danke, Jesus, dass du gut bist. Danke, 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 danke. Und danke, Herr. Wir wollen mit Dankbarkeit in dieses Jahr, das haben wir letzten Sonntag beschlossen, wir danken dir aus der Tiefe unseres Herzens und wir wollen in dieser Dankbarkeit bleiben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Punkt. Halleluja. Weder geistlich noch seelisch noch im Natürlichen. Es geht uns gut und wir haben Überfluss, ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes Maß. Danke, Jesus, dass du ein Belohner bist, derer, die dich suchen. Danke, Jesus, dass unser Glaube immer stärker wird. Danke, dass es immer besser mit uns wird. Danke, Jesus, dass wir auch bekennen können, deine Kraft ist in den Schwachen mächtig und ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich schäme mich nicht meiner Schwachheit, nein, ich rühme mich meiner menschlichen, meiner Thomas-Schwachheit, auf dass der Christus in mir immer stärker wird und immer mehr zunimmt. Und ich weiß, es ist alles aus Gnade, nicht aus meinem Vermögen, nicht aus meinem Können, nicht weil ich toll bin, nicht weil ich gebildet bin, sondern es ist alles aus deiner Gnade. Halleluja. Amen. Halleluja. Yes.